Inforadio Podcast.
1963, also vor 50 Jahren, begann ein bedeutendes, 29 Jahre währendes Kapitel der deutschen Nachkriegsgeschichte. Man nannte es besondere Bemühungen der Bundesrepublik im humanitären Bereich. Gemeint war der Freikauf politischer Häftlinge aus DDR-Gefängnissen durch die Bundesrepublik. Manche nannten es schlicht Menschenhandel. Fast 34.000 Häftlinge wurden freigekauft. Mehr als 2.000 Kinder konnten zu ihren Eltern zurückkehren. 250.000 Familien wurden zusammengeführt. Das hat die Bundesrepublik 3,5 Milliarden D-Mark gekostet, wertvolle Deviseneinnahmen für die DDR. Darüber habe ich im Januar mit Ludwig Rehlinger gesprochen. Er ist einer der wenigen noch lebenden Zeitzeugen, die das von Anfang an begleitet haben. Der heute 86-jährige Jurist begann im Jahre 1957 seine Tätigkeit im Bundesministerium für gesamtdeutsche Fragen, leitete lange Jahre dessen Außenstelle in Berlin. Das CDU-Mitglied war schließlich von 1982 bis 1988 beamteter Staatssekretär im Ministerium für innerdeutsche Beziehungen und amtierte von 1988 bis 1989 als Berliner Justizsenator im Senat Diepgen II. Es gibt unterschiedliche Darstellungen darüber, wer den Anstoß zu diesem Häftlingsfreikauf gab. Kam er aus dem Westen oder aus dem Osten? Dies ist die Darstellung Ludwig Rehlingers.
Also, die Frage kann ich nicht beantworten. Sie wird auch niemand mehr beantworten können, ob der Anstoß von östlicher Seite kam oder von westlicher Seite. Ich weiß nur, bevor die Bundesregierung tätig wurde, hat schon die evangelische Kirche sich bemüht, gegen materielle Leistungen inhaftierte Menschen freizubekommen. Sie wissen, die Devisengesetze waren damals sehr streng und so ist mancher Geistlicher dann auch in Konflikt mit den Gesetzen der DDR geraten und die Kirchen haben sich dafür sehr eingesetzt und geholfen.
Aber Sie sind damals davon ausgegangen, dass der Anstoß, jedenfalls geht das aus einem Vermerk hervor, jetzt kann man ja alle Akten lesen, die waren ja früher geheim, dass der Anstoß von der östlichen Seite kam.
Das ist richtig. Konkret hat es damit begonnen. Die Bundesregierung unterhielt in Berlin eine sogenannte Rechtsschutzstelle. Das waren verschiedene Anwälte, die sich um politische Häftlinge in der DDR kümmerten.
Seit 1953.
Seit 1953 schon. Die machten keine Spionage, sondern halfen, wie ein Anwalt einem Mandanten hilft. Diese Anwälte, die sogenannte Rechtsschutzstelle, hatten als Verbindungsanwalt in der DDR unter anderem den Rechtsanwalt Vogel, der vorher über die Kirchen schon tätig gewesen war und von denen sehr empfohlen worden war. Nach dem Bau der Mauer konnte man ja aus West-Berlin nicht mehr unmittelbar in den Osten fahren. Man brauchte also jemanden, der Nachrichten aus West-Berlin nach Ost-Berlin bringt. Und darum hatte sich die Rechtsschutzstelle an einen jungen, in West-Berlin residierenden Anwalt gewandt, den Herrn Stange, und ihn gebeten, sozusagen als Korrespondenzanwalt zwischen Ost und West tätig zu sein.
Der kam nämlich aus Braunschweig und durfte als Westdeutscher eben über die
Grenze
fahren.
Richtig, seine Mutter wohnte in Braunschweig, dadurch hatte er einen westdeutschen Ausweis und konnte also nach Ost-Berlin pilgern. Und es entstand recht bald zwischen Stange und Vogel eine sehr enge Beziehung. Und eines Tages kam Herr Stange um diese Zeit in die Rechtsschutzstelle und erklärte, die Ostseite, also Herr Vogel, habe ihm erklärt, die DDR sei bereit, eine große Zahl von Häftlingen gegen materielle Leistung freizulassen.
Der damalige Minister Rainer Barzel war zunächst skeptisch und das war für ihn ja auch politisch riskant, sowas zu planen. Warum?
Das war unglaublich riskant für ihn. Er galt damals noch nicht als ein ausgewiesener Deutschlandpolitiker. Und wenn das schiefgegangen wäre, das heißt, wenn er aufgeflogen wäre, nichts daraus geworden wäre, oder wenn wir Geld gezahlt hätten ohne Gegenleistung, also wenn uns die DDR blamiert hätte, dann hätte er sehr, sehr schlecht dagestanden. Und politisch ist er ein hohes Risiko eingegangen.
Aber ja, Sie haben sich gegenseitig motiviert, das dann doch zu tun, oder?
Das musste man gar nicht. Er war aufgrund seiner Verankerung im christlichen Denken von sich aus sofort bereit, sich einzusetzen. Er hat mir berichtet, er ist dann nach Skandinavia zum Adenauer gefahren und hat ihm das vorgetragen. Und Adenauer hat dann ihm nur gesagt, in der typisch rheinischen Art, Herr Barzel, wenn Sie das wollen, dann machen Sie das, Mann. Aber die Verantwortung tragen Sie.
Ja. So ähnlich war die Aussage Ihnen gegenüber von Barzel dann auch. Machen Sie mal.
Ja.
Und dann haben Sie das also eigenverantwortlich mit großem Engagement geplant und gemacht.
Ja, mich hat das natürlich elektrisiert. Unschuldigen Menschen helfen zu können, ist ja auch etwas, wofür man sich einsetzen kann,
nicht? Viele frohe Stunden hat es in dieser Arbeit nicht gegeben, schreiben Sie in Ihren Erinnerungen. Und das hängt sicherlich damit zusammen, dass Sie aus den Akten, die Sie hatten, um mal bei den ersten zu beginnen, aus den 12.000 Akten, die es gab, 8 auswählen musste. Wie sind Sie das angegangen?
Das ist richtig, wir hatten rund 12.000 Akten von politischen Verurteilungen. Und als es dann spruchreif wurde, dass man eine Liste erstellen musste mit Hettling, und zwar sollte begonnen werden mit 1.000, bin ich in die Rechtsschutzstelle und habe denen vorher gesagt, ich will sämtliche Akten mal sehen. In einigen Tagen und Nächten sind wir alle Akten durchgegangen und ich habe mich bemüht, aus diesen Akten 1.000 herauszufiltern, die am meisten unserer Hilfe bedarften. Es gab schließlich kein Vorbild, nach welchen Kriterien. Man konnte also nur sich selbst Kriterien machen. Das heißt, Höhe der Verurteilung, wie lange sitzt der arme Kerl, wie ist das persönliche Umfeld, Gesundheitszustand etc.
Aber natürlich haben Sie immer auch Zweifel gehabt. Habe ich das richtig gemacht? Habe ich die richtigen ausgewählt? Aber im Nachhinein betrachtet war es doch dann so, schreiben Sie in Ihren Erinnerungen, dass alle von denen, die Sie damals in den Akten hatten, später dann auch freikamen.
Das ist richtig. Wenn Sie denken, es ist über 25 Jahre passiert, irgendwann ist dann jeder freigekommen. Wobei die ersten Verhandlungen dann 1964, als es um größere Zahlen ging, dann besonders schwierig wurden und praktisch bis zum Ende der DDR. Die bösen Unterredungen mit Herrn Vogel hatten immer den Inhalt, dass die DDR von unseren Wunschlisten, wenn ich mal so sagen darf, mit den Namen von Häftlingen eine Menge runtergestrichen hat und mit der Bemerkung, aus Staatsgründen kann man sie noch nicht entlassen, dann abgelehnt hat. Und das war also dann immer ein sehr schwieriges Gespräch, weil unsere Seite begreiflicherweise darauf gedrungen hat, möglichst gerade die Langstrafe freizukriegen und die DDR umgekehrt nicht wollte, dass gerade diejenigen, die sich in besonderer Weise aus ihrer Sicht gegen den Sozialismus gestemmt haben, nun rauskamen. Es ist dann jedes Jahr irgendwann ein Kompromiss gefunden worden, der zum Teil sehr schwierig zu erreichen war. Ich weiß, ich habe öfter in manchen Jahren mit Herrn Vogel uns gegenübergesessen und das Ende der Verhandlungen signalisiert, weil ich gesagt habe, wenn die DDR jetzt nicht noch den von der Liste auch freigibt, dann ist das zu ungleichgewichtig und dann müssen wir von unserer Seite aus den ganzen Vorgang abbrechen. Und dann haben wir uns jedenfalls jedes Jahr dann schließlich geeinigt.
Bleiben wir nochmal bei den Ersten. Der erste freigekaufte Häftling, der in den Westen kam, in die Rechtsschutzstelle in der Berliner Bundesallee, war ja noch von den Sowjets, also vor DDR-Gründung, zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Wie war das, als er dann plötzlich in der Rechtsstelle in der Bundesallee stand?
Man kann sich heute gar nicht mehr vorstellen, welche seelische Belastung er und viele andere dann erlebt haben. Man muss sich das richtig vor Augen führen. Der Mann sitzt seit Jahren, über 10 Jahre, in der Zelle. Plötzlich geht die Zelle auf und ein Mann vom Wachpersonal sagt, kommen Sie mit in die Kleiderkammer. Dort kriegt er seine Zivilklamotten, wird zum Direktor gebracht. Neben dem Direktor steht noch ein anderer Herr. Ich schildere das jetzt mal so ausführlich. Und der Direktor erklärt diesem armen Häftling, er sei begnadigt, er werde jetzt entlassen. Und hier stehe neben ihm der Rechtsanwalt Vogel, der würde ihn nach Berlin bringen. Herr Vogel hat den dann schnell unter dem Arm gegriffen und mit seinem Auto, einem damals schon der höheren Preisklasse angehörigen Mercedes, was diesen armen Mann natürlich noch mehr verwirrt hat, nach Berlin gebracht, das heißt zum S-Bahnhof Friedrichstraße und dort, wie man später sagte, am Tränenpalast, wo die Übergangsstelle war, an Rechtsanwalt Stange übergeben. Der war aus West-Berlin gekommen. Stange brachte ihn in die Rechtsschutzstelle nach Berlin-Wilmersdorf. Und ich hatte gesagt, ich wollte ihn nicht in Empfang nehmen, weil ich wegen der Geheimhaltung zögerte. Und außerdem wollte ich so nüchtern wie möglich bleiben bei dieser Angelegenheit. Ich habe die Anwälte gebeten, mir zu sagen, natürlich erstens, wann er gekommen ist und zweitens, wie es denn abgelaufen ist. Und die Anwälte haben erzählt, er sei in das Anwaltsbüro gekommen. Da haben wir ihm natürlich eine Tasse Kaffee gegeben. Dann habe ich aus den großen Fenstern so auf Berlin geguckt und endlich begriffen, dass er frei sei. Und er habe nur einen einzigen Satz gesagt, dass einer an mich gedacht hat. Und dann ist er zusammengebrochen, was ja wohl sehr verständlich ist. Das hat mich emotional ungemein berührt. Das ist eines der größten emotionalen Erlebnisse meines Lebens, dass dieser Mann das ausgesprochen hat. Und mir war von dem Augenblick an, habe ich nie mehr Zweifel gehabt, ob das, was wir tun, richtig ist.
Zuvor hatten Sie sich aber mit Rechtsanwalt Vogel erstmal über die Summe für die ersten 8 zu einigen. Wie viel war das dann im Endeffekt?
Es waren, wie sich jeder vorstellen kann, höchst unerfreuliche Gespräche, aber es half ja nichts, man musste es tun. Und wir haben uns geeinigt bei den ersten 8 auf 40.000 pro Kopf. Das ging relativ schnell. Als dann die 5 waren inzwischen entlassen von den 8, kam Vogel und sagte, jetzt muss bezahlt werden. Wir machen nichts weiter, wenn jetzt hier. Und da alles in Ordnung war, bin ich dann mit einem Brief vom Minister von Rainer Barzel zur Amtskasse der Bundesregierung gegangen und habe dort den Betrag in bar abgeholt. Barzel hat mir einen Satz unterschrieben, hiermit bevollmächtige ich den Regierungsrat Rehlinger von der Amtskasse der Bundesbehörden 232.000 D-Mark abzuheben. Ich habe dann diesen Betrag in meinen Panzerschrank gesteckt und als Vogel kam und sagte, ich will jetzt Geld sehen. War die Not groß, was macht man? Man konnte das Geld ja nicht auf das Konto von Herrn Stange in West-Berlin überweisen, weil der mit seiner Buchhaltung durcheinander gekommen wäre. Nach Ost-Berlin konnte man es nicht überweisen. Und so blieb nichts anderes übrig, als das in bar rüber zu transportieren.
Und das wenn Sie da jemand gesehen hätte, da waren Sie nämlich, da sind Sie nämlich beide zum Lehrter Bahnhof ja, in die S-Bahn.
Da bin ich dann mit meinem Privat-Pkw zum Lehrter Bahnhof gefahren. Und bin dort mit dem Rechtsanwalt Stange zusammen auf das Perron gegangen. Und das war also doch sehr aufregend, denn zu dieser Zeit betrachtet jeder West-Berliner es als verwerflich, mit dieser S-Bahn zu fahren.
Das war die Kommunistenschaukel, so hat man das damals genannt.
Die S-Bahn stand unter der Oberaufsicht der DDR. Das beruhte auf 4-Mächte-Beschlüssen. Und der Boykott wurde ziemlich eingehalten. Außerdem gab es an jedem S-Bahnhof den Zoll. Und da habe ich tatsächlich doch sehr gezittert. Ich habe gedacht, wenn uns der Zoll jetzt erwischt und sagt, machen Sie mal Ihre Tasche auf und finden das Paket mit über 100.000 Bargeld, dann gibt es ein Riesenhallo. Und mit dem Dienstausweis alleine wäre das sicher nicht abgegangen. Aber es ging gut. Stange und ich haben geplaudert wie normale Bürger. Und sind dann auf den Perron, dann kam der Zug in Richtung Erkner, das heißt nächste Station Friedrichstraße, Stange stieg ein und ich habe ihm das Kuvert reingereicht, als die Tür zuging. So war ich sicher, dass es nach Ost-Berlin gelangt war, denn eine Quittung gab es natürlich.
Das war aber dann auch das einzige Mal, dass bar gezahlt wurde. Das lief dann später über das Diakonische Werk der Evangelischen Kirche West. Was brauchte denn die DDR?
Das war sehr unterschiedlich. Auf unserer Seite bestand selbstverständlich die Idee, nur Waren zu liefern, die der Bevölkerung der DDR unmittelbar zugutekommen. Wir haben gedacht an Bananen, Apfelsinen, Kaffee und allen diese Güter, die sehr dringend gebraucht wurden. Aber es wäre unmöglich gewesen, mit der DDR nun zu warnen, in der Richtung, wir schicken euch ein Schiff mit Bananen und dann weist ihr uns nach, in welcher Au der Stadt diese Bananen verteilt worden sind. Das war technisch unmöglich, auch politisch unmöglich. Deswegen wurde ein anderer Weg gewählt, den die Kirchen schon früher beschritten hatten. Das Diakonische Werk hatte Beziehungen zum Außenhandelsministerium der DDR. Und wenn wir uns einig waren, so ist es die ganzen Jahre passiert, über die Summe, das heißt die Zahl der Häftlinge und dann die Summe, dann wurde der Direktor des Diakonischen Werks, der kriegte die Summe durchgesagt. Der setzte sich mit Ost-Berlin in Verbindung, fuhr nach Ost-Berlin und machte einen Vertrag. Dieser Vertrag bestand aus einem Blatt Papier ohne Kopf, nur mit zwei Unterschriften, nämlich dem Herrn Geisel und dem Herrn Seidel. Und da war nur notiert, für so und so viel D-Mark, Kautschuk oder Kaffee oder Industriediamanten und andere Dinge.
Der Herr Geisel war der Chef des Diakonischen Werkes, der das dann jeweils, wie Sie beschreiben, ins Werk gesetzt hat. Interessant war, dass die DDR eine Firma in Liechtenstein gegründet hat und dass diese Waren, die da vereinbart waren, oft gar nicht importiert wurden, sondern dass man sie in der Bundesrepublik gleich wieder verkauft hat. Das heißt, die DDR brauchte Devisen. Das war eigentlich das Ziel.
Das hat sich nachher so ergeben. Ob die DDR von Anfang an das so im Auge hatte, weiß ich nicht. Sie können ja Industriediamanten so und so viel, können sie ja sofort auf dem Weltmarkt verkaufen und andere Güter auch. Und das hat die DDR gemacht, das hat der Kolokowski, Schalk-Kolokowski gemacht. Genau. Sie haben im Grunde mit den Verträgen, die wir abgeschlossen haben, die waren sofort auf dem Weltmarkt wiederverkauft. Die Einnahmen flossen auf ein Konto, ich habe, glaube ich, in Erinnerung, 0826. Es hieß das sogenannte Honecker-Konto. Das wurde bei der Außenhandelsbank geführt. Und nach der Wiedervereinigung haben sich natürlich alle auf das Konto gestürzt, um zu gucken, was ist damit passiert. Und man hat festgestellt, jede Kontenbewegung war nachprüfbar, dass diese Summen, die so erzielt worden sind, von der DDR verwandt wurden, um Zinsen auf die Kredite im Westen zu bezahlen. Das heißt, sie sind also unmittelbar dem Staat zugutegekommen.
Also nicht der Bevölkerung und auch nicht den Bonzen, davon mal abgesehen, in dem Sinne. Nochmal zu dem Anwalt Wolfgang Vogel. Am Anfang hatte Rainer Barzel gerade wegen Vogel Bedenken, weil er nämlich meinte, der könnte Beziehungen zur Staatssicherheit unterhalten. Wann haben Sie eigentlich erfahren, dass Vogel seit 1953 geheimer Mitarbeiter Georg der Stasi war und eben sogar auch für den sowjetischen Geheimdienst KGB gearbeitet hat?
Das habe ich nie erfahren, aber das hat mich auch nicht, interessiert. Denn es war für mich völlig selbstverständlich, das, was wir da verhandelt haben, konnte ohne Zustimmung des Staatssicherheitsdienstes nicht über die Bühne gehen. Ein Rechtsanwalt in der DDR kann ja diese Vollmacht nicht haben. Außerdem war es ja ein riesiger bürokratischer Betrieb, der da ablief. Denken Sie mal, 31.774 Häftlinge, über 2.000 Kinder und über 250.000 Familienzusammenführungen. Das technisch zu bewerkstelligen. Sie hatten den ganzen Apparat drüben aufgebaut. Voll stolz sage ich bei uns, wir hatten keinen Apparat. Wir haben das mit der alten Besetzung gemacht. Keine Stelle mehr.
Aber man hat hinterher, also nach der Wende, nicht rekonstruieren können, wie dort die bürokratischen Stränge oder die Entscheidungsstränge auch waren. Also was man an Akten gefunden hat, waren ein paar Stasi-Akten. Das heißt, man wusste nicht, was das da für ein Apparat ist oder weiß es heute noch nicht.
Das würde mich auch heute noch sehr dringend interessieren, wie es gelaufen ist. Denn Vogel war ja nicht Entscheidungsträger. Vogel wurde ganz eng vom Staatssicherheitsdienst geführt, von dem Herrn Oberst Volkbert, der dann gestorben ist. Mir war von Anfang an klar und es ist auch selbstverständlich, dass am Verhandlungstisch der Staatssicherheitsdienst mitsitzt. Das war systembedingt gar nicht anders möglich gewesen. Und inwieweit Vogel mit dem Staatssicherheitsdienst verbunden war, kann ich nicht sagen. Richtig ist, dass über seine Gespräche auch mit mir im Staatssicherheitsdienst ganz genaue Aktenvermerke gibt. Ich bin sehr glücklich, dass die Akten, die wir im Westen geführt haben, nun endlich veröffentlicht werden konnten. Das ist dieses Jahr geschehen. Aber wer im Osten was verhandelt hat, ist bis heute nicht klar.
Vogel hat ziemlich gut verdient daran. Das heißt, die Bundesregierung hat ihm 320.000 D-Mark für seine Bemühungen bezahlt. Dann hat er also noch Honorar von den Häftlingen kassiert und hatte insgesamt wohl ein Jahreseinkommen steuerfrei von 1 Million D-Mark, oder?
Ich kann die Summe nicht bestätigen, aber er hat sehr gut verdient, keine Frage. Er hat sich nach der Entlassung der Häftlinge auch um die Familien gekümmert. Die wollten ausreisen, finanzielle Geschichten, Ehescheidung, alles, was so im normalen Leben
aber
passiert.
Aber das ist ein wichtiger Punkt. Nicht jeder, der freigekauft wurde aus den Gefängnissen, ist gleich in den Westen gekommen, sondern nur die, die vorher auch schon im Westen lebten. Also viele Studenten zum Beispiel aus dem Westen, die dann auch Fluchthelfer waren.
Das ist nicht ganz richtig. Die ersten Vereinbarungen, 63, 64, ich glaube noch 65 meiner Erinnerung nach, war vereinbart zwischen Ost und West, dass die Häftlinge an den Ort ihres Lebensmittelpunkts entlassen wurden. Das heißt, entweder in die DDR oder in die Bundesrepublik. Danach hatten wir dann vereinbart, dass die Häftlinge befragt werden sollten, wohin. Sie konnten selber entscheiden. Und ich hatte durchgesetzt, dass ich sagte, aus Angst vor den Machenschaften der Staatssicherheitsdienst, um sicherzugehen, dass die Entscheidung der Häftlinge frei war, dass der Anwalt, der Stange oder ein anderer westlicher Anwalt, sie im Knast besuchen konnten, um mit ihnen zu klären, wohin sie wirklich wollten. Darüber gibt es Protokolle, die sind heute noch erhalten.
12:22, zu Gast bei Ingo Kahle, heute Ludwig Rehlinger, Ex-Staatssekretär im Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen. Und wir reden über ein Kapitel in der deutschen Geschichte unter dem Stichwort Häftlingsfreikauf aus der DDR. Herr Rehlinger, in Ihren Erinnerungen schreiben Sie, die DDR habe sich auf diese anstandswidrigen, unmoralischen, ja abstoßenden Praktiken eingelassen. Auch der Vorgänger Rainer Barzels hatte Bedenken gegen solche Aktionen wegen der Amoralität eines solchen Vorhabens. Sie selbst haben aber einmal gesagt, und das finde ich schön, wenn das jemand über sein Leben sagen kann, ich bin mit mir im Reinen.
Das ist richtig. Und ich sage das auch völlig klar vor diesem Mikrofon, ich bin mit mir im Reinen. Wir haben versucht, Menschen zu helfen. Wir haben nicht allen helfen können, aber wir haben das, was wir versprochen hatten, getan. Sehen Sie, als Mauer und Stacheldraht gebaut wurden, 1961, hat Adenauer als Bundeskanzler sich laut hingestellt und gesagt, wir sind bereit, über vieles mit uns reden zu lassen. Es gab eine Welle der Hilfsbereitschaft für die Menschen in der DDR. Es hieß nur, unsere Brüder und Schwestern, denen müssen wir helfen. Und die Bundesregierung hat ein breit gefächertes humanitäres Programm aufgelegt, um den Menschen in der DDR zu helfen. Das heißt, Päckchen und Briefe gingen hin und her. Und die Kirchen wurden sehr unterstützt. Und ich erinnere mich noch, dass auch die konfessionellen Krankenhäuser in der DDR durch die westliche Hilfe wesentliche Erleichterungen hat. Und man kann, glaube ich, heute noch sagen, das kirchliche Leben in der DDR hätte ohne diese Hilfe wohl kaum weitergeführt werden können.
Das Ganze war politisch durchaus umstritten. Es gab Probleme, will ich das mal vorsichtig sagen, zwischen Ihnen und dem nächsten Minister, nämlich Erich Mende von der FDP. Auch der Berliner Senat war nicht unbedingt immer auf der Linie, auf der Sie gefahren sind.
Das ist sehr zutreffend. Im bürokratischen Apparat der Bundesregierung gab es heftige Widerstände gegen diese besonderen humanitären Bemühungen, weil man sagte, darauf kann man sich nicht einlassen, das ist unmoralisch oder dergleichen. Ich habe das immer für Quatsch empfunden. Und es ist ja dann auch durch den Minister anders entschieden. Der Senat hat seinerseits sich sehr intensiv auch um politische Häftlinge, sogenannte Berliner Fälle, gekümmert. Das waren dann mehrheitlich Fluchthelfer, die in Berlin Fluchthilfe begangen hatten und denen auch über materielle Gegenleistungen die Freiheit verholfen. Angefangen, in meiner Erinnerung, hat es damit, in West-Berlin studierte ein junger Amerikaner. Und nach dem Bau der Mauer betätigte er sich als Fluchthelfer und wurde erwischt und verurteilt, wie alle anderen auch, zu, ich glaube, 6, 7 Jahren. Im Gewahrsam hat die DDR oder der Staatssicherheitsdienst herausgefunden, dass dieser Junge aus einer begüterten texanischen Familie stammt, wie wir damals so sagten, ein Texas-Millionär. Er ist dann sehr schnell freigekommen und der Vater muss wohl tief in die Tasche gegriffen haben. Ich weiß nicht, wie viel, aber tief in der. Und auf westlicher Seite gab es da mehrere Beispiele. Das liegt in der Natur der Sache. Das hat es immer gegeben, dass man mit Geld, sehr viel Geld, auch in solchen Fällen helfen kann. Ein goldener Esel übersteigt jede Mauer, haben wir schon im Lateinunterricht gelernt.
Der Häftlingsfreikauf war ja in manchen Jahren auch deshalb umstritten, weil die DDR zum Beispiel 1974 nur 56,1% echte politische Gefangene auf die Freikaufliste setzte. 13,1% waren damals wegen rein krimineller Delikte verurteilt. Das hat Sie nie gestört.
Es war von Anfang an besonders wichtig und wir haben unser ganzes Augenmerk darauf gerichtet, nur politische Häftlinge freizukaufen, also sich nur um die zu bemühen. Relativ schnell tauchte die Problematik auf, dass eine Unterscheidung zwischen kriminell und politisch in einzelnen Fällen sehr schwierig ist. Denken Sie daran, wie beurteilen Sie den Fall, jemand will flüchten aus der DDR und klaut ein Auto, um zu flüchten. Jemand macht eine Urkundenfälschung, fast jeder Flüchtling hat eine Urkundenfälschung begangen. Also die Abgrenzung war relativ schwierig. Und ich erinnere mich, als ich Staatssekretär war von 1982 an, da traten diese Fragen besonders in Erscheinung. Und da habe ich gesagt, in allen Zweifelsfällen legt er mir die Akte vor und ich entscheide dann selber und nehme es auf mich, ob richtig oder falsch.
Haben Sie das dann unterscheiden können, ob jemand zum Beispiel von der Stasi als Agent eingeschleust wurde über diesen Weg?
Richtig ist, dass die DDR eine ganze Reihe krimineller Häftlinge mitgeschickt hat. Wir konnten sie, das sind ja Deutsche gewesen, und nach unserem Grundgesetz war es unmöglich, die in die DDR zurückzuschicken. Also blieb nichts anderes übrig, als der DDR zu sagen, ihr habt hier kriminelle Häftlinge geschickt, aber wir bezahlen sie nicht. Und dann haben sie nicht bezahlt. Das war das Einzige, was man tun konnte. Und ich habe erbitterte Gespräche mit Herrn Vogel geführt und immer wieder gesagt, die ganze Aktion läuft schief, wenn die DDR weiter kriminelle Häftlinge rüberschickt. Die kommen hierher und erzählen, sie sind freigekauft worden und wir stellen dann relativ schnell fest, das stimmt gar nicht und es gibt eine Menge Kummer. Aber es war nicht zu ändern, das liegt im System der DDR, dass sie das versucht hat. Auch haben wir natürlich damit gerechnet, dass die DDR unter den Häftlingen Agenten mischt, die sie dann später in der Bundesrepublik als Kundschafter sozusagen einsetzen will. Den einzigen Schutz davor habe ich gesehen, dass alle Häftlinge von allen in Frage stellenden Kennen der Bundesrepublik nach ihrer Entlassung befragt worden sind. Der Verfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst und alle möglichen Stellen haben mit den Häftlingen gesprochen. Und mir ist auch bisher nicht bekannt geworden, dass unter den Häftlingen Agenten waren, die nach der Haftentlassung in der Bundesrepublik nachrichtendienstlich für die DDR tätig waren. Aber wir haben immer mit gerechnet, dass die DDR das versuchen würde, ne?
Aber solche Erkenntnisse lauern auch nicht, meinen Sie, in den Archiven des Bundesnachrichtendienstes, denn die sind im Gegensatz zu den anderen Akten, sind diese Akten eben noch nicht frei.
Ich kann es nicht sagen. Ich habe begreiflicherweise aus der Verantwortung heraus immer gefragt, gibt es irgendwelche Erkenntnisse und, und. Aber
das heißt, der Bundesnachrichtendienst hat da immer sein Okay gegeben, oder wie war das?
Nee, das nicht. Der Bundesnachrichtendienst kam immer zu mir und sagte, Rilli, helft mir bitte. die Mitarbeiter vom Bundesnachrichtendienst, die in der DDR aufgeflogen sind, rauszuholen. Ein besonderes Kapitel für sich.
Fazit, Herr Rehlinger, in Ihren Erinnerungen schreiben Sie, diese besonderen Bemühungen der Bundesrepublik im humanitären Bereich hätten den Boden für den Wandel im Jahre 1989 mitbereitet. Inwiefern?
Diese Aktionen haben tief in den Apparat der DDR hineingewirkt. Stellen Sie sich vor, der Staatssicherheitsdienst entdeckt einen Übeltäter. Der wird festgenommen, Protokolle werden gefertigt, Staatsanwaltschaft wird eingeschaltet, man macht eine Anklage, es kommt zum Gerichtsverfahren, er wird ordentlich verurteilt zu einer bestimmten Strafe. Und alle Beteiligten wissen, dass dieser Feind der Deutschen Demokratischen Republik in relativ kurzer Zeit durch die Bemühungen des Klassenfeindes freikommt. Also das zu demoralisieren und hat mit sozialistischer Gesetzlichkeit nichts mehr zu tun. Und das hat sehr die Justiz im Innern getroffen. Es gab relativ bald eine Wirkung, über die ich mich sehr gefreut habe. 62, 63 herrschte noch eine erhebliche Willkür in den Strafanstalten der DDR. Das Aufsehpersonal haben die Häftlinge sehr, sehr schikaniert zum Bus. Und nach Bekanntwerden der Aktion und in den Anstalten hat sich das selbstverständlich blitzartig rumgesprochen, wurde das Verhalten der Strafvollzugsbeamten sehr viel besser, sagen wir geregelter und ordentlicher. Das heißt, die hatten selbstverständlich Angst, wenn ich jetzt den Häftling hier tyrannisiere und der kommt morgen in den Westen, dann erzählt der von mir. Das wollte keiner gerne. Also diese Wirkung trat relativ schnell ein. Der Strafvollzug wurde zu einem mehr geregelten Verfahren.
In Ihren Erinnerungen schreiben Sie, es wäre über vieles zu berichten, dass Sie sich aber auch versagen. Zum Beispiel, ich zitiere, schonungslose Härte, ja Grausamkeit neben der Verirrung von Gefühlen, fehlgeleitetem Idealismus und auch ganz handfestem Desperadotum. Ja. Also eine breite Palette von menschlichen Verhaltensweisen. Würden Sie uns heute, 20 Jahre nachdem Sie das veröffentlicht haben, ein Beispiel geben?
Nicht jeder Fluchthelfer hat aus Idealismus gehandelt. Da floss auch eine ganze Menge Geld. Und die Arten, in denen man vorgegangen ist, waren auch nicht immer ganz fein. Die breite Palette des menschlichen Verhaltens eben nicht.
Herr Rehlinger, Ihre Erfahrungen führten zu einem Ereignis, in dem Sie ja so richtig so ein bisschen Weltpolitik machen sollten, nämlich Februar 86, der von Ihnen vorbereitete Austausch des, heute würde man sagen, Bürgerrechtlers Anatoli Scharansky gegen Agenten aus dem Westen, wobei er kein Agent war, sondern als solcher verurteilt worden war von der UdSSR. Wenn Sie auf Ihr Leben zurückblicken, wie war denn das? Dieser Moment, wo Sie da in der Mitte auf dem weißen Streifen der Glienicker Brücke zwischen Berlin und Potsdam standen, neben Richard Byrd, dem amerikanischen Botschafter seiner Zeit.
Da war ich nur erstmal erleichtert, dass es tatsächlich doch noch geklappt hat.
Hat Monate gedauert, das vorzubereiten.
1985, Scharansky war ein weltweit bekannter Fall, dem als Bürgerrechtler, als Menschenrechtler, wie man da sagte, Unrecht geschehen war. Er war 3 Jahre verhaftet und 10 Jahre zu Lagerhaft verurteilt worden. 1978, Scharansky gehörte der KSZE-Bewegung in Moskau an. Die KSZE, das heißt die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, hat ein Papier verabschiedet, in dem stand unter anderem in dem sogenannten Korb 3 wörtlich, jeder hat das Recht, sein Land zu verlassen. Und auf diesen Passus haben sich alle berufen, die ausreisen wollten. Er wollte nach Israel, man hat die Ausreise ihm verweigert und daraufhin engagierte er sich sehr in der Moskauer Menschenrechtsbewegung, wie das hieß. Da er gut Englisch sprach, war sozusagen der PR-Mann der Moskauer Menschenrechtsbewegung und wurde dann verurteilt, weil er einem amerikanischen Journalisten, ich glaube, war von der Los Angeles Times, Nachrichten über die Aktivitäten der Menschenrechte gab. Konkret hatte er, der ein gelernter Kybernetiker war, versucht, einen Fragebogen zu erstellen, um herauszubekommen, wie viele Strafanstalten es in der Sowjetunion gab und wie viele Menschen inhaftiert waren. Er war also kein Spion, sondern ein aktiver Menschenrechtler, ein ungemein tapferer Mann. Um seine Freilassung haben sich mehrere amerikanische Präsidenten bemüht. Er ist verhaftet worden, einen Tag nach der Eheschließung, der arme Kerl. Dass er freigekommen ist, verdankt er in meinen Augen, ich sage das heute noch mal so, den Bemühungen seiner Ehefrau Avital, die sofort nach seiner Verhaftung durch die ganze Welt reiste und alles mobilisierte, um seine Freilassung zu erreichen. Es gab Bewegungen bis ins Weiße Haus hinein. Sie hat mit amerikanischen Präsidenten gesprochen. Und daher war der Fall Sharansky uns allen, auch von der politischen Gewichtung her, sehr bekannt und hoch angesiedelt. Dass es gelungen ist, seine Freiheit zu erhalten, hatte einen größeren Hintergrund, nämlich, dass 82, nachher 86, der Kalte Krieg zu Ende ging. Die Freilassung Sharanskys markiert in meinen Augen das Ende des Kalten Krieges. Die Sowjetunion zeigte sich bereit, mit Herrn Gorbatschow, mit Reagan, neue Beziehungen zu knüpfen. Und das kam Sharansky zugute. Und wir haben ihn dann in einem Rahmen eines größeren, spektakulären Agentenaustausches über die Blinika Brücke in den Westen gebracht. Das war unglaublich spannend.
Das war 1222, zu Gast bei Ingo Kahle, heute der ehemalige Staatssekretär im Ministerium für innerdeutsche Beziehungen, Ludwig Rehlinger, CDU. Eine Bücherliste finden Sie auf unserer Internetseite www.inforadio.de. Nächste Woche Silicon Alley Berlin, Schönhauser Allee. Ein Gespräch über die blühende Szene Berliner Internetfirmen und ihr Lebensgefühl. Danke, dass Sie uns heute zugehört haben.